Stelle, dass als die Stiftshütte auf dem Weg war nach Jerusalem, dass David vor dem vor dieser Bundeslade her getanzt hat. Und seine Frau dann hat sich voll geschämt. Die sagte dann zu ihm: David, du hast dich heute vor dem ganzen Volk zum Narren gemacht. David war der König, ne, von dem Volk Israel damals. Müsst ihr mal vorstellen, Angela Merkel tanzt in den Bundestag rein, so, ne? Würden alle denken, die hatte das an der Klatsche. David war das egal. Er reagiert auf seine Frau und sagt: für Gott will ich mich jederzeit zum Narren machen. Mir ist es quasi egal, was die Leute denken. Gott hat mein Herz und meine Aufrichtigkeit dahinter gesehen. Und diese Freude über seinen Gott kam einfach so zum Ausdruck, indem er getanzt hat. Und deswegen finde ich es schön, wenn wir das auch machen dürfen, wenn wir Gott begegnen, wenn wir tanzen, wenn wir ihn anbeten, in aller Freiheit. So, jetzt muss ich mich mal schnell organisieren. Jetzt, ja. Ich möchte kurz anfangen mit einem kleinen Rückblick, und zwar sind wir ja gerade in einer Serie, die bis zum Sommer noch läuft. Und wer weiß von euch, wie die Serie heißt? Genau, unsere Kirche ist, und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und der Gedanke war, wir starten ja jetzt gerade als Kirche, und der Gedanke war, am Anfang zu überlegen, wie wollen wir eigentlich Kirche sein? Ihr habt wahrscheinlich auch Kirche schon ganz unterschiedlich erlebt. Wenn man ins Münster geht, hat man mit Sicherheit eine andere Erfahrung, wie wenn man nach Konstanz zu Hillsong geht oder wenn man in die FEG sonntagmorgens geht, die Räume, die wir nutzen können. Und für uns war die Frage, wie wollen wir Kirche sein? Was ist für uns wichtig und wie wollen wir das leben? Und deswegen haben wir gesagt, wir starten mit dieser Serie, um uns genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Und wir haben uns dazu auch einen Bibeltext ausgesucht, den wir jetzt die ganze Zeit betrachten, und zwar ist es Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, habe ich schon gesagt, Verse 42 bis 47. Und zwar ist es ein Bericht über die erste Kirche, die entstanden ist, nachdem Jesus quasi zurückging zu seinem Vater. Dann war Pfingsten, dann kam der Heilige Geist und dann ist die erste Kirche entstanden in Jerusalem damals, vor 2000 Jahren. Und da wird über diese Kirche berichtet. Und an diesem Text orientieren wir uns so ein bisschen, die nächsten Wochen, Monate kann man schon fast sagen. Und ich möchte mal kurz zurückblicken. Schon echt lange her, am 21. Februar, habe ich den ersten Gottesdienst gemacht zu dieser Serie. Wer kann sich noch an das Thema erinnern? Unsere Kirche ist... Sarah hat es schon gemeldet, ja bitte. Fokussiert, genau. Das war das erste Thema, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Wozu gibt es eigentlich Kirche und was ist Gottes Gedanke mit Kirche? Und Jesus hat seiner Kirche einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, hey, ich gehe jetzt zum Vater, aber ihr sollt den Auftrag weiterführen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir den Auftrag leben, weil deswegen sind wir ja Kirche. Das zweite Thema war dann von Kai, das war vor 4 Wochen. Wer war da? Der Martin war da. Weißt du noch, unsere Kirche ist? Richtig, bibelzentriert, genau war das Thema. Und da hat Kai uns mit hineingenommen in diese Wichtigkeit, zu sagen, wir wollen eine Kirche sein, die das ganze Wort Gottes heute noch glaubt und ihr Leben danach ausrichtet. Ist auch nicht mehr selbstverständlich. Es gibt Kirchen heute, die sagen, ah, das können wir heute nicht mehr so nehmen, ist jetzt 2000 Jahre später, oder machen da so ein bisschen Abstriche. Und wir sind eine Kirche, die sagen, wir wollen Gottes Wort, wir glauben daran, dass es heute noch relevant ist und wahr ist, und wir wollen unser Leben auch danach ausrichten. Genau, und heute ist das dritte Thema in unserer Reihe, und zwar geht es heute um das Thema beziehungsorientiert. Ja, unsere Kirche ist beziehungsorientiert. Ich warte noch ganz kurz, bis ihr wieder sitzt. Vielen Dank fürs Lüften. Wer von euch hat eine Bibel mitgebracht? Okay, es gibt ein paar. Wer mal in Amerika war, der wird einen riesen Kulturunterschied kennenlernen. Wenn du in eine amerikanische Gemeinde gehst, hat jeder seine Bibel dabei. Die meisten Kirchen geben sogar am Eingang so einen Notizzettel, wo schon Fragen und alles vorformuliert ist, wie so ein Handout, so ein, wie man auch an der Uni kriegt, und dann zum Notizen machen. Und ich finde es so cool, weil ich dachte so oft, wenn ich jetzt Physik studieren würde und ich würde nach Konstanz gehen zur Uni, da kann man glaube ich gar keine Physik studieren, aber nur mal als Beispiel, dann würde ich ja auch mein Physikbuch mitnehmen, weil ich will ja was lernen. Und dann ist wichtig, dass ich dieses Buch dabei habe. Und ich merke heute mit Handy und so, bei mir ist es auch so, hat sich das so ein bisschen geschlichen oder so entwickelt, dass wir die Bibel gar nicht mehr dabei hat. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr hier zusammenkommt, dann bringt eure Bibel mit, weil jeder hat so eine eigene Bibel und dann könnt ihr da was reinschreiben. Meine Bibel ist voller Notizen, weil immer wenn Gott mir was offenbart, dann schreibe ich mir das rein, dass ich nicht vergesse. Und so wird es ein ganz, wird es eine, wie eine Quelle von Weisheit Gottes, die ich immer bei mir haben möchte. Aber kein Thema, also wenn ihr es hier dabei habt, dann schlagt mal bitte auf Apostelgeschichte Kapitel 2 oder euer Handy. Ansonsten ist der Text auch vorne. Da könnt ihr es auch mitlesen. Das Licht, okay. Habt ihr es alle? Da heißt es, ab Vers 42, also beschrieben ist es, Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Das war genau das Thema von Kai vor 4 Wochen. Die Lehre der Apostel, also Gottes Wort, war ihnen sehr, sehr wichtig und sie wurden darin unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, auch Abendmahl genannt, und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott, das haben wir gerade auch gemacht mit den Liedern, bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist einer meiner absoluten Lieblingstexte in der Bibel. Und jedes Mal, wenn ich den lese, denke ich, wow, wie gerne wäre ich einer von diesen Leuten damals gewesen. Also ich weiß nicht, ob ihr so eine Gemeinschaft schon mal erlebt habt, wie sie da beschrieben wird. Ich finde es faszinierend, wie die erste Gemeinde beschrieben wurde. Sie hatten alles gemeinsam, ja. Sie trafen sich täglich, haben zusammen gegessen, haben zusammen Gott gelobt. Ja, war jemand in Not, dann hat man geholfen. Also wenn ich das lese, dann geht jedes Mal mein Herz auf und ich denke, wow, was für eine Schönheit, diese Gemeinschaft, die die ersten Gläubigen zusammen gelebt haben. Und wenn man das so liest, dann merkt man, für sie war Kirche viel mehr als 2 Stunden am Sonntag sich zu treffen. In unserer westlichen Welt ist es, hat sich das ganz stark dahin entwickelt. Sonntags ist ja Gottesdienst und das ist Kirche, ja. Aber da heißt es, täglich kamen sie zusammen, täglich hatten sie Gemeinschaft. Das war was, was ihr Leben begleitet hat. Das war nichts, was irgendwie auf einen Tag in der Woche begrenzt war. Und deswegen fasziniert mich dieser Text und diese Gemeinde. Und wir wollen einfach aus diesem Text Dinge lernen und haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die so eine DNA oder so eine Haltung oder so eine Ausrichtung hat wie die erste Kirche. Ich habe das Predigtthema heute genannt, eine unwiderstehliche Gemeinschaft, weil ich finde, es drückt es so ein bisschen aus. Wenn man das liest, das ist wie so, wenn man über leckeres Essen spricht, dann kriegt man Appetit und möchte irgendwie mitessen. Und so ging es mir auch, wo ich den Text gelesen habe, dachte, wow, was für eine Gemeinschaft. Wer wäre nicht gern Teil von so einer Gemeinschaft? Und ich möchte jetzt aus diesem Text, der ist ja ziemlich lang, wir sind ja auch noch ein paar Wochen unterwegs, 2 Dinge rausnehmen, die mir sehr wichtig wurden im Blick auf Beziehungen, auf eine lebendige Gemeinschaft. Und das erste ist, wir wollen eine Kirche sein, die sich durch eine übernatürliche Liebe auszeichnet. Und das zweite ist, wir wollen eine Kirche sein, die sich durch eine übernatürliche Einheit auszeichnet. Das sind 2 Punkte, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Und der erste ist, eine Gemeinschaft geprägt von übernatürlicher Liebe. Ich habe euch da einen Bibelvers mitgebracht, und zwar aus Johannes 13, Vers 34. Den finde ich sehr interessant. Ich möchte ihn gerade mal mit euch lesen. Und zwar kurz zum Zusammenhang. Das hat Jesus gesagt, nachdem er das Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hat, am Gründonnerstag und bevor er dann gestorben ist. Und da sagt er zu seinen Jüngern: Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Vier Dinge sind mir wichtig geworden zu diesem Bibeltext. Und zwar das erste: Jesus spricht von einem neuen Gebot. Das Gebot zu lieben ist ja überhaupt nichts Neues. Wenn man die Bibel aufschlägt, auch im ersten Teil der Bibel, also im Alten Bund, im Alten Testament, da gibt es sogar das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war kein neutestamentliches Gebot. Aber Jesus spricht hier von einem neuen Gebot. Und was wird dadurch deutlich? Jesus setzt jetzt hier einen neuen Maßstab für Liebe und auch einen neuen Maßstab für seine Kirche. Deswegen spricht er von einem neuen Gebot. Und jetzt wäre ja die Frage: Was ist an diesem Gebot das Neue? Was ist das Neue an diesem Gebot? Was denkt ihr? Vielleicht habt ihr es nicht mehr vor Augen, aber ihr habt es gerade gelesen. Was könnte dieses Neue, das Revolutionäre an diesem Gebot sein, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat? Ich lese es nochmal. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was könnte das Neue sein an diesem Gebot? Ja, genau, das steckt da drin. Eigentlich kann man das an einem Wort festmachen, das kürzeste Wort in diesem ganzen Abschnitt, und zwar ist es das Wort wie. Jesus sagt, liebt einander, nicht nur liebt einander, sondern er sagt, wie ich euch geliebt habe. Und das ist das Revolutionäre, das ist das Neue eigentlich an diesem Gebot. Und wie heißt, was bedeutet wie? Genauso, in der gleichen Art und Weise. Und das war das Revolutionäre an diesem neuen Gebot. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, genau so, in der gleichen Art und Weise, wie ich euch geliebt habe. Und das ist ziemlich krass, oder? Wir kommen jetzt gerade von Ostern. Ich weiß nicht, die meisten, glaube ich, alle von euch waren sogar vor zwei Wochen hier beim Gottesdienst. Und an Ostern, da machen wir uns bewusst, was hat Jesus für uns getan, ne? Jesus ist sogar für unsere Sünden gestorben. Jesus hat alles gemacht, damit wir davon profitieren, damit es uns gut geht, damit wir Friede mit Gott finden. Jesus hat nichts zurückgehalten, er ist den weitesten Weg gegangen, den man gehen kann. Er sagt sogar, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus gemacht. Und Jesus sagt jetzt, wir sollen einander, also Christ, du und ich, oder hier Jasmin und Assad, oder Martin und ich, oder jeder von uns, wir sollen uns in der gleichen Art und Weise lieben, wie Gott uns geliebt hat. Das ist der Maßstab, nicht weniger. Und das ist wirklich revolutionär. Das ist krass. Wenn man sich das Leben von Jesus anschaut und wie er mit Menschen umgegangen ist, dann denke ich, Jesus, die Latte hast du aber ganz schön hochgesetzt. Was denkt ihr? Das wäre der dritte Punkt. Ist es möglich, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat? Was würdet ihr sagen? Du sagst, es ist möglich, Monika? Okay, ja? Okay, was waren die anderen? Was sagst du, Mutterliebe? Ja, wie Mutter ihre Kinder lieben, ja? Ja. Okay, sehr gut. Assad, was denkst du? Ja. Also ich empfinde es ganz ähnlich wie du. Ich habe Jein, habe ich da drunter geschrieben, weil ich glaube, genau das ist die Spannung. Ja? Wenn ich von mir aus gehe, würde ich sagen, ganz klar, nein, das ist unmöglich. Also so zu lieben wie Jesus, so selbstlos, so hingegeben, das schaffe ich unmöglich. Also ich komme jeden Tag an meine Grenzen, fängt schon bei meinen Kindern an, wenn die mich nerven und einfach nicht hören, dann werde ich manchmal schon so ärgerlich, ne, wo ich denke, oh krass, wo ist diese Liebe? Ne? Aber auf der anderen Seite ist dieses Ja, und das ist genau der Punkt, was du sagst, Assad, wir leben in der Zeit nach Pfingsten. Ja? Und das ist auch genau das, was wir hier lesen. Die erste Gemeinde ist ja direkt nach Pfingsten entstanden. Und da ist was Gewaltiges passiert, dass Gott in den Menschen kam durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Und dadurch, und darum glaube ich, ist es auch möglich. Und darum glaube ich, hast du auch recht, Assad. Ich glaube, dass es möglich ist, zumindest dahin zu wachsen, dass wir immer mehr lieben wie Jesus. Ja? Weil Jesus würde uns ja kein Gebot geben, wenn er von vornherein weiß, dass wir nicht schaffen. Ne? Das wär irgendwie unlogisch. Aber Jesus sagt, liebt einander in derselben Art und Weise, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, weil wir Gemeinde sind, im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist, können wir Gemeinde so erleben, wie die erste Gemeinde auch war. Deswegen können wir so Gemeinschaft haben, weil wir denselben Heiligen Geist haben, der das möglich macht. Und ich möchte einen Bibelvers dazu vorlesen. Das steht in Römer 5, Vers 5. Die Sarah kann auch vorne mal hinwerfen. Da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Ich denke, klarer konnte es Paulus nicht schreiben und auch die Antwort darauf geben, warum ist es möglich, dass wir lieben wie Jesus? Weil die Liebe Gottes in uns ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist das, Pfingsten ist das, wo der Heilige Geist kam auf jeden Gläubigen, und deswegen ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Leider habe ich keinen so ein Schalenbrunnen, nennen die Dinger sich, glaube ich. Und zwar, diese Schalenbrunnen, die haben ja dieses Prinzip, dass quasi oben, also oben kommt das Wasser raus, seht ihr jetzt gleich, wenn es losläuft, und dann füllt es die erste Schale, und dann über diese Schale läuft es zur nächsten Schale, und von dieser Schale läuft es dann auf die nächste Schale. Und ich glaube, das ist für mich ein schönes Prinzip, ein Bild dafür, was Gott gedacht hat, dass die Liebe, wir müssen diese Liebe erstmal empfangen, ja? Die Liebe Gottes empfangen, und Jesus ist quasi, Gott ist die Quelle dieser Liebe. Also von ihm kommt diese Liebe, und wenn die dann in unsere Schale gefüllt wird, dann kann sie von uns weiterfließen an andere. Ja, und von denen vielleicht wieder an andere. Und ich glaube, das ist das Prinzip. Und nur so macht dieses Gebot auch Sinn. Ja? Wie Assad sagt, aus mir heraus schaffe ich das unmöglich. Es ist unmöglich. Aber mit Gott ist es möglich. Und das Geheimnis ist diese Beziehung zu Jesus. Wenn wir diese Beziehung mit ihm haben, dann ist seine Liebe in uns. Und wenn wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann ist seine Liebe in uns. Und dann können wir lieben, nämlich mit Gottes Liebe und nicht mehr mit der Yogi-Liebe. Meine Yogi-Liebe ist so klein, die ist so schnell an der Grenze, am Limit. Da gibt es so viele Faktoren, die beeinflussen. Aber Gottes Liebe ist so konstant und sie ist überfließend und ohne Begrenzung. Und wenn diese Liebe in uns ist, wenn wir uns jeden Tag füllen mit dieser Liebe, dann, glaube ich, ist es möglich, dass wir uns so lieben können, wie die Menschen das in der ersten Gemeinde gemacht haben. Ich habe jetzt ein paar Punkte mal aufgeschrieben. Die kommen, glaube ich, auch vorne. Wie hat sich denn diese Liebe gezeigt in der ersten Gemeinde? Wir haben vorher den Text gelesen, da sind viele Infos drin, ihr könnt auch daheim nochmal nachlesen, aber ich habe die mal so ein bisschen aufgezeigt. Sarah, kannst du mal klicken. Und zwar heißt es da, wenn jemand finanzielle Probleme hatte, wurde zum Beispiel ein Grundstück verkauft, um der Person zu helfen. Das ist für mich heute eigentlich, muss ich echt sagen, eine utopische Vorstellung. Also, dass jemand das macht, er verkauft ein Grundstück oder verkauft vielleicht sein Haus, was er gerade nicht braucht, weil er zwei hat, und gibt das Geld jemand in der Gemeinde, weil er Not ist. Krass, oder? Dann heißt es, Oder zum Beispiel hier, wenn jemand Hilfe brauchte, dann kamen die Leute aus der Gemeinde am Feierabend und haben gesagt, okay, wir helfen dir, was weiß ich, deine Wohnung zu renovieren oder irgendwas aufzuräumen. Und haben dann auf ihren Feierabend verzichtet, Fernsehen gucken und vielleicht ein Bier zu trinken, haben gesagt, nee, wenn jemand in Not war, wenn jemand Hilfe brauchte, war das klar, dass ich da komme und dabei bin. Könnte man auch vorstellen, gab es damals nicht, aber wenn jemand ein Auto benötigt hat, ne, dann war das klar, dass man sagt, hey, sie waren, es heißt, dass sie waren eine Gemeinschaft, sie hatten alles gemeinsam. Dann war das klar, dass jemand sagte, klar, kannst du meins ausleihen, ich brauche dein Auto heute Abend nicht. Ich brauche mein Auto heute Abend nicht, du kannst es gerne haben. Also so wurden auch die Güter geteilt und man war zusammen, hat die Dinge einfach zusammen gehabt. Dann heißt es, gab es bei jemandem Not, dann suchten alle zusammen eine Lösung. Das war die Liebe, die diese erste Gemeinde ausgemacht hat. Das war nicht so, wie es heute bei uns ist. Wir sind sehr individualistisch, jeder denkt an sich und kümmert sich um sich selber, sondern da war es normal, hat jemand Not, hat jemand ein Problem, dann wurden zusammen nach einer Lösung gesucht. Oder wenn eine Mutter kranke Kinder hatte, wie Alina zum Beispiel diese Woche, und der Mann wäre jetzt auf Geschäftsreise, dann war das selbstverständlich, dass Sarah zum Beispiel sagte, ach komm, ich nehme heute deine Kids, ich bin fit, ich kümmere mich darum. Das war gelebte Liebe. So hat die Gemeinde miteinander funktioniert. So haben sie sich gegenseitig getragen und haben wirklich, war eine Einheit und waren eine Liebesgemeinschaft. Und das ist das Geniale, was mich so an dieser Gemeinde fasziniert, dass diese Liebe wurde wirklich sichtbar in dem Alltag, in dem Leben miteinander. Das vierte zu dieser Bibelstelle ist und zwar die Frage, was war eigentlich die Folge aus dieser Liebesgemeinschaft? Was hat daraus resultiert? Was ist passiert? Weil die Gemeinde so miteinander gelebt hat. Und da heißt es ja, dass täglich Menschen dazukamen, die Teil von dieser Gemeinschaft werden wollten. Das war die Konsequenz daraus. Und warum war das so? Weil, ich habe schon gesagt, diese Gemeinschaft war so attraktiv, dass jeder eigentlich dachte, oder viele dachten, hey, ich will auch ein Teil davon sein. In so einer Gemeinschaft will ich auch dabei sein. Das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Und die Gemeinde wurde in der Gesellschaft richtig positiv wahrgenommen. Da heißt es ja auch, dass in der ganzen, ich weiß nicht, ob der Text, nee, das habe ich ausgemacht, ist gar nicht dran, aber hier, da heißt es, genau, hier, beim ganzen Volk standen sie in hohem Ansehen. Also ist die Rede von der Gesellschaft, von der Stadt. Die Leute hatten ein hohes Ansehen von dieser Kirche, weil sie gesehen haben, wie sie miteinander leben und weil sie so eine bedingungslose und hingegebene Liebe leben. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich träume von so einer Gemeinschaft. Und ich glaube, dass es auch heute möglich sein kann, weil wir haben genau die gleichen Bedingungen wie die damals. Das waren Leute, die haben Jesus geliebt und sie hatten den Heiligen Geist. Mehr hatten sie nicht. Und sie haben sich entschieden, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und ich bin wirklich, oder trage so diesen Wunsch in mir, diese Freude und diese Leidenschaft zu sagen, das möchte ich sehen, dass wir so eine Gemeinschaft werden, ja, wo jeder drin vorkommt und wo alle wichtig sind und wo ja, es nicht Leute gibt, die sind Außenseiter, sondern wo für alle gesorgt ist und alle dazu was beitragen, dass diese Gemeinschaft funktionieren kann. Ja, übernatürliche Liebe war das, was die erste Gemeinde ausgezeichnet hat. Und ich habe schon gesagt, warum übernatürlich? Weil das ist nicht was, was wir selber machen können, aber was wir empfangen können durch den Heiligen Geist, durch Gott, diese Liebe, um so miteinander umzugehen. Ein zweites ist, die erste Gemeinde war eine Gemeinschaft geprägt von einer übernatürlichen Einheit. Das finde ich auch richtig stark, wenn wir uns das anschauen, wenn wir diesen Text lesen, kommt da für mich eine total krasse Einheit rüber, ja. Und ich möchte mal ganz kurz den Vers 42 nur rausnehmen aus diesem Abschnitt. Da heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also hier ist zweimal alle und alles, da merkt man, es war wirklich eine Einheit, ja. Und wenn ich das lese, dann fasziniert mich das und denke, wow, wie krass, was für eine Gemeinschaft, was für eine übernatürliche Gemeinschaft und eine übernatürliche Einheit, dass sie wirklich alles zusammen geteilt haben. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, vielleicht klingt es für dich eher wie ein Märchenbuch, ne? Wo man denkt, ja klar, also wenn ich das da lese, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so war. Und wenn man heute in unsere Welt schaut, fällt es einmal wirklich schwer, fällt es mir schwer, wirklich zu glauben, dass dieses Leben der ersten Christen wirklich so stattgefunden hat. Wir leben in einer Zeit von Individualismus und von Egoismus. Das begegnet uns allen, oder? Es geht ganz stark um mich, es geht um meinen Lebenstraum, ja. Wofür, was will ich mit meinem Leben erreichen? Jeder baut seinen eigenen Lebenstraum und wir sind in einer Gesellschaft, die sich immer mehr spaltet. Das begegnet euch wahrscheinlich auch. Also es ist genau das Gegenteil, dort war Einheit und in unserer Gesellschaft ist immer mehr Spaltung. Ich könnte jetzt ein paar Themen anschneiden, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Donald Trump, ein Thema, da spalten sich die Geister. Selbst wir haben an Silvester, wo ich bei Judiths Familie war, haben wir über Trump angefangen zu reden und dann war das wirklich eine hitzige Diskussion und irgendwann haben wir gesagt, hey, lass uns aufhören, über das Thema zu reden, weil das spaltet unsere Gemeinschaft. Ne? Haben wir selber erlebt. Oder Thema Corona. Ja? Ich kenne Gemeinden, ist kein Witz, es gibt Gemeinden, die haben sich schon getrennt jetzt im letzten Jahr, die haben sich gespalten aufgrund der Corona-Geschichte, weil es unterschiedliche Meinungen gab. Ja, manche sagen, dann brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Dasselbe ist das Thema jetzt mit dem Impfen. Ja. Es gibt so viele Themen in unserer Gesellschaft, die so viel Potenzial in sich tragen, dass wir uns spalten, dass wir uns trennen, dass wir uns zerstreiten. Und dann auch in der Zeit, wo wir leben, hier mit den sozialen Medien, jeder postet, was er denkt und was er will. Ihr habt wahrscheinlich auch schon das Wort gehört, Shitstorm. Ne? Da werden Leute fertig gemacht, nur weil sie eine andere Meinung haben als andere. Ist halt ganz normal. Jeder sagt, was du sagst, das ist doch Schwachsinn oder so eine Dummheit, wie kann man sowas sagen? Jeder nimmt sich das Recht heraus, die Meinung anderer zu kritisieren, niederzumachen. Das ist der Geist, in dem wir heute leben. Und das ist so anders zu dem, was ich hier in dieser ersten Gemeinde lese. Ja, diese übernatürliche Einheit, die sie ausgemacht hat. Und ich möchte euch auch da einen Vers dazu lesen von Jesus. Den hat er auch am Gründonnerstag gesagt. Und zwar war das ein Gebet. In Johannes 17, da hat Jesus gebetet für seine Jünger. Und zwar in diesem Garten auf dem Ölberg in Jerusalem, kurz bevor er gefangen genommen wurde. Das nennt sich auch das hohe priesterliche Gebet. Und da betet Jesus, könnt ihr euch mal durchlesen, es ist ein sensationelles Gebet. Das ganze Kapitel 17 ist das. Ich will nur zwei Verse euch vorlesen. Und da heißt es, ich bete darum, sagt Jesus, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Also er vergleicht diese Einheit, die wir haben sollen, mit der Einheit, die Gott mit seinem Vater hatte. Und dann heißt es weiter, so wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie du und ich. Und auch in den weiteren Versen immer wieder spricht Jesus von dieser Einheit und wiederholt das. Und ich finde diese Verse so interessant, dass Jesus, zum einen hat er über diese Liebe gesprochen und zum anderen spricht er ganz klar über Einheit. Er sagt, er betet sogar, dass die, die nach ihm zum Glauben kommen, in dieser selben Einheit leben, wie der Vater mit dem Sohn. Er vergleicht es mit der perfekten Einheit, die er selber mit seinem Vater hat. Und das ist was Kirche ausmachen soll. Kirche sollte sich eigentlich nicht zerstreiten und spalten, sondern eigentlich sollten wir dafür bekannt sein, für eine Einheit, die, die so in unserer Gesellschaft gar nicht mehr möglich zu sein scheint. Und Jesus sagt dann interessanterweise, an dieser Einheit werden sie erkennen, dass ich Christus bin. Also auch durch diese Einheit wird Jesus wieder bezeugt und Menschen kommen dadurch zum Glauben. Ja, wie es in dem anderen Text heißt, durch die Liebe, so heißt es auch hier, dass durch diese Einheit die Welt erkennt, dass ich Christus bin und der Gesandte von Gott. Und das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, weil ich habe in den letzten Jahren nicht viel über das Thema Einheit nachgedacht, wenn ich über das Thema Gemeinde nachgedacht habe. Liebe ist schon eher so ein Thema, ja, Liebe, wir sollen einander lieben und dienen. Aber dass Jesus auch sagt, diese Einheit, ja, ist total wichtig. Und diese Einheit soll uns als Kirche auszeichnen. Und dass diese Einheit deutlich macht, dass wir zu Jesus gehören. Warum? Warum wohl? Wahrscheinlich genau deswegen, weil wir in der Welt es gar nicht mehr erleben, dass Leute wirklich in Einheit zusammen sind. Es ist eine übernatürliche Einheit, die wirklich nur mit Gottes Geist möglich ist. Wie schaffen wir so eine Einheit miteinander? Das ist ja die spannende Frage oder das Herausfordernde, wie kann sowas möglich werden? Das klingt ja gut erstmal, aber was heißt denn das? Und ich habe ein paar Punkte mal aufgeschrieben, und zwar, das erste habe ich schon gesagt, übernatürliche Einheit, also diese übernatürliche Einheit, das übernatürliche Einssein ist nur möglich, wenn der Heilige Geist es in uns bewirkt. Ich schaffe ja nicht mehr mit meiner Frau eins zu sein, oft aus mir selber heraus, aus meiner Sündhaftigkeit, ne? Und ich brauche da Gottes Liebe und Gottes Geist und Gottes Gnade und Gottes Geduld und sie genauso. Und so schaffen wir das, Einheit zu leben, auch als Familie, ja? Deswegen auch da sind wir wirklich abhängig von Gott. Und Einheit heißt einander dienen, ja? Dadurch wird Einheit sichtbar, ne? Indem wir einander dienen und indem wir auch den anderen, ich habe ja das Klopfen, was habe ich schon, geben macht glücklicher als nehmen, genau. Ich habe es gerade gar nicht richtig gecheckt, was ich meine, genau. Aber warum, was wird dadurch deutlich? Wenn wir diese Haltung leben, geben macht glücklicher als nehmen. Jesus sagt mal, geben macht seliger als nehmen. Und da steckt auch ein Prinzip drin. Wenn wir als Gemeinschaft dieses Prinzip haben, dass wir sagen, okay, ich will lieber was geben als was empfangen, so kann Gemeinschaft funktionieren. So kann Gemeinschaft wirklich zu einer Einheit werden. Die Bedürfnisse anders zu wichtiger zu nehmen von dem anderen als von einem selbst, sagt Jesus auch mal, ne? In Liebe achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist krass. Das hat ganz viel mit Demut zu tun. Und ich glaube, wenn wir diese Demut von Jesus bekommen, wenn diese Demut in unserem Leben kommt, dann wird es möglich, ne? Dass wir den anderen wichtiger nehmen können und seine Bedürfnisse als meine eigenen. Einheit entsteht durch Vergebungsbereitschaft und auch Korrekturbereitschaft. Ja? Wenn wir anfangen, oder wenn wir großzügig sind im Vergeben, ja? Wenn wir immer wieder neu miteinander anfangen, dann kann, glaube ich, diese Einheit möglich werden. Und auch, wenn wir bereit sind, uns zu verändern, das ist ja auch was. Ne? Wenn wir immer sagen, ja, ich bin halt so und ihr müsst mich so nehmen, dann ist es nicht sehr liebevoll und wird auch keine Einheit schaffen. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist, niemand darf sich über den anderen erheben. Einheit entsteht da, wo alle sich auf derselben Ebene befinden, ja? Wo nicht einer denkt, ich stehe da oben und du bist da unten. Ja? Wenn wir aufeinander herabschauen, dann entsteht keine Einheit. Und das hat Jesus auch richtig krass vorgelebt mit seiner Erniedrigung. Er hat sich auf die Stufe von uns Menschen gestellt und ist als Diener gekommen. Können wir Jesus auch wirklich total als Vorbild nehmen. Und das Letzte ist, Gott und seine Kirche zur ersten Priorität in unserem Leben machen. Ich denke, das ist auch was, wenn wir das tun als Gemeinde, als Christen, dann werden wir auch erleben, dass Einheit entsteht, weil wir dieselbe, dieselbe Vision und auch denselben Auftrag und denselben Schwerpunkt in unserem Leben setzen. Jesus, ich habe schon gesagt, in dieser Stelle verheißt dann auch hier, dass die Welt daran erkennt, dass wir Christen sind, dass wir Gläubige sind. Wenn wir das anfangen zu leben, ja, wenn wir das umsetzen, diese Einheit, ja, die erste Gemeinde ausgemacht hat, dann werden die Menschen, die uns beobachten, erkennen, dass das nicht menschlich ist. Sie werden sich fragen, warum können die so miteinander umgehen? Ja, warum ist bei denen Einheit? Warum können die sich vergeben? Warum dienen die sich? Warum machen die all die Dinge? Weil das gibt es ja sonst eigentlich nicht. Das geht ja nicht aus uns selber. Und dann werden Menschen sich, denke ich, auch die Frage stellen, das kann nur Gott tun. Das kann nur der Heilige Geist tun in uns. Und deswegen ist es eine übernatürliche Liebe und eine übernatürliche Einheit, die nur Gott in uns wirken kann. Die Frage, so ein bisschen an uns heute aus diesem Text, ist ja, haben wir auch diese Sehnsucht? Ja? Wollen wir so eine Kirche sein? Wollen wir so eine Kirche werden, die wirklich eine übernatürliche Liebe und eine übernatürliche Einheit hat? Und das ist eine Frage, die kann man vielleicht ganz schnell beantworten. Wahrscheinlich viele würden sagen, oh, ich wäre gerne ein Teil von so einer Gemeinschaft. Aber das heißt ja auch für uns, dass wir da auch einen Teil dazu beitragen müssen. Ne? Die Gemeinschaft wird natürlich nur so werden, wenn wir selber auch bereit sind, in diese Gemeinschaft auch das hineinzubringen. Und ich habe ja schon gesagt, der Schlüssel für mich ist das, dass wir selber in diese enge Beziehung mit Gott leben. Dass wir diese Schale an diesem Brunnen sind, uns füllen lassen mit der Liebe, mit dem Heiligen Geist, damit Gott in uns das bewirken kann. Diese Liebe und diese Einheit und diese Bereitschaft, einander zu dienen. Ich möchte euch jetzt nur ein paar Fragen mitgeben, wo ihr ein bisschen drüber nachdenken könnt, auch so als Reaktion jetzt auch auf das, was ihr gehört habt. Und da wird gleich ein Song im Hintergrund laufen und dann kommt noch was anderes. Da sagt der Kai jetzt gerade noch was dazu. Ich gebe dir gerade mal das Mikro.
Wir haben Fragen zur Reflexion, hat der Jogi noch mit vorbereitet. Das heißt, er hat es schon gerade gesagt, wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund, um uns einfach Gedanken zu machen. Genau das sind die Fragen, die ihr da hinten seht, um das auch praktisch zu machen. Wir hören viel über unseren Tag, wenn ihr das Radio anhabt, viel hören wir und vergessen wir schnell wieder. Und wenn wir nicht anfangen, lernen, manche Dinge umzusetzen, die uns wichtig geworden sind, und wir sagen, ja, Jogi, du hast ja Dinge gesagt jetzt aus der Apostelgeschichte 2 und ich merke, ja, an dem Punkt möchte ich etwas tun. Dann müssen wir das festmachen für uns. Und deswegen möchte ich die Zeit auch jetzt gleich für uns erstmal mit Musik im Hintergrund, dass die jeder für sich nutzen kann, sich Gedanken machen kann, okay, was möchte ich jetzt aus dem, was ich gehört habe, tatsächlich umsetzen? Und dann gehen wir mit kleinen Schritten vorwärts und lernen Stück für Stück uns vielleicht auch eine neue Kultur an. Weil wir merken, ja, die Dinge, die sind gut, die wir umsetzen wollen. Aber man muss das lernen, das geht. Manchmal so ist das auch in der Schule, man muss das lernen, es geht nicht von jetzt und sofort, weil man es nur gehört hat, sondern man muss anfangen, eine Kultur einzulernen. Also ich möchte euch ermutigen, über die Fragen, die ihr jetzt gesehen habt schon und die auch dann sicher gleich wieder kommen, und während der Musik einfach zu sagen, okay, ich mache mir darüber Gedanken, ich will einen praktischen Schritt machen. Ihr könnt die Zeit aber auch nehmen, wenn ihr sagt, okay, ich weiß noch nicht, was möchte ich davon umsetzen. Nutzt die Zeit fürs Gebet. Ihr könnt sagen, okay, ich rede mit Gott darüber. Sag, wo willst du als nächstes an mir arbeiten? Finde ich sogar auch wichtig zu sagen, Gott, Heiliger Geist, wo willst du als nächstes an mir arbeiten? Gibt es einen Punkt, wo ich das noch viel mehr leben kann? Ja, vielleicht wird euch dort etwas bewusst. Der erste Teil. Während dieser Zeit läuft Musik im Hintergrund. Zweiter Teil danach ist eine Zeit, wo wir uns austauschen wollen. Ja, ihr habt jetzt von uns ein wenig was gehört. Judith mit dem Programm, Jogi hat was erzählt über beziehungsorientiert, ja, was unsere Kirche ausmacht. Aber ein Austausch auch, was euch angesprochen hat, vielleicht aus der Predigt. Wollen eine Zeit danach haben, wenn die Musik aufgehört hat, beginnt das direkt. Und dann könnt ihr erzählen, hat mich etwas angesprochen, was spricht mich an? Wenn ihr sagt, okay, ich habe die Woche etwas erlebt und ich möchte euch das weitergeben, weil ich euch ermutigen will. Ich habe was mit Gott erlebt. Dann könnt ihr genauso auch vorkommen. Und wenn ihr, jetzt haben wir den dritten Punkt gerade vergessen. Genau, wenn ihr gemerkt, ihr habt irgendetwas auf dem Herzen. Ja, wir sind füreinander da, fand ich vorhin sehr schön. Wir kommen zusammen, wir beten füreinander. Das soll unsere Kirche ausmachen. Ja, Beziehung, wir beten füreinander. Und das auch dann auch hier nochmal die Möglichkeit dann zu sagen, Musik ist zu Ende. Jeder kann einzeln vorkommen, kann sagen, okay, betet bitte für mich, für ein Haus oder sonst was ansteht. Ja, oder wenn ihr irgendwo Schmerzen habt oder sonst was, betet für mich. Wenn ihr noch irgendwo uneinig seid, im Streit seid, betet für mich. dann könnt ihr das vorne, können wir das von hier erzählen und so zusammen eine Beziehung leben, eine übernatürliche Beziehung, ja, weil wir uns einander kennen, was uns wichtig ist. Also Musik, jeder für sich, Gedanken machen zu dem, wo ist mein nächster Schritt. Nach der Musik Austausch, Gemeinschaft, Beziehung, Leben, in dem wir uns einander teilen, wie es uns geht.